Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Professorin Dr. Carla Pohlmann, die neue Rektorin der Tübinger Uni. Frau Pohlmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Gerne. Wir sprechen heute über die Herausforderungen der Universität in Zeiten von Krieg und Corona, aber auch über die Belange der Studierenden, vor allem was das Wohnen hier in Tübingen betrifft. Und schließlich wird es noch um Nachhaltigkeit gehen und die Arbeit allgemein an einer wissenschaftlichen Institution, wie die Universität Tübingen eine ist. Carla Pohlmann, Sie sind gebürtige Tübingerin und haben ein multiples Studium hingelegt, nämlich Griechisch, Latein, katholische Theologie und Pädagogik. Studiert haben Sie hier in Tübingen, aber auch in München, Bochum und Cambridge. Ist das richtig?
Das ist alles richtig. Wunderbar.
Und dann haben Sie viele Jahre im Ausland gelehrt und gelebt, zum Beispiel in Wien, in den USA und in den Niederlanden. Zuletzt waren Sie an der Universität Bristol in Südengland Dekanin der Fakultät für Geisteswissenschaften und natürlich Professorin für klassische Philologie und Theologie. Frau Pohlmann, wie fühlen Sie sich nach so vielen Jahren wieder zu Ihren Wurzeln zurückgefunden zu haben?
Ja, also es fühlt sich faszinierend an, weil auf der einen Seite, da ich meine Jugend in der Nähe von Tübingen verbracht habe und auch Familie hier gehabt habe, vor allem meine lieben Großeltern, kommen mir viele Dinge ganz bekannt vor. Erst gestern habe ich einen Zahnarzt aus Biebenhausen getroffen und habe ihn daran erinnert, dass er mir vor 40 Jahren eine Wurzelbehandlung angedeihen hat lassen. Und dann zuckte er zusammen und sagt, ob es immer noch in Ordnung wäre. Und es ist auch noch in Ordnung. Also ich habe in vieler Hinsicht ganz tiefe emotionale und auch Bekanntschaftsverbindungen zu dieser Gegend und die mir auch immer sehr lieb und teuer gewesen ist und ich habe auch immer regelmäßig Kontakt gehalten. Ich war mindestens zweimal im Jahr hier und die habe auch immer die Bibliothek benutzt, die fantastisch ist. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich also nach nahezu 30 Jahren Großbritannien natürlich auch sehr stark britisch sozialisiert wurde. Und zwar sowohl, was die Sprache anbelangt. Also ich habe wirklich immer so ein kleines Vokabelheft bei mir, weil die deutsche Sprache sich zum Teil ja auch weiterentwickelt und auch gerade die Fachsprache in der Verwaltung, in der Jurisprudenz, dass ich da die korrekten Worte benutze. Und was ich auch bemerkt habe, man vergisst, oder vielleicht habe ich es auch nie gewusst, weil ich doch halt schon relativ jungen Jahren wegging, wie man zum Beispiel etwas höflich sagt. Ich weiß ganz genau, wie ich auf Englisch, welche Worte ich benutzen muss, welchen Tonfall. Während auf Deutsch, ich finde das Deutsche da auch nüchterner. Also ich sehe das jetzt so von auswärts. Und das ist eine interessante Spannung einer immer noch sehr starken emotionalen Vertrautheit. Auch ich finde, die Studierenden und das Leben in Tübingen hat sich eigentlich nicht so verändert. Da gibt es immer noch Demonstrationen und schöne Sachen, die gemacht werden. Es ist bunt und lebendig. Da komme ich mir wirklich, habe ich mich sofort wieder zu Hause gefühlt. Aber doch auch diese, dass man es wieder lernen muss, wie man sich hier verhält.
Sie haben wahrscheinlich die deutsche Staatsbürgerschaft noch. Waren Sie als Deutsche eigentlich vom Brexit betroffen, beziehungsweise hat der Brexit Sie überhaupt erst zur Rückkehr bestärkt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also Sie sprechen da natürlich ein wichtiges Thema an. Also ich habe immer die deutsche Staatsbürgerschaft behalten und auch die englische nicht angenommen, obwohl ich das hätte leicht machen können. Lange war das einfach überhaupt kein großes Problem. Ich durfte nie auf nationaler Ebene wählen. Also ich habe nie den Premierminister oder die Ministerin gewählt, aber auf lokaler und dann auf europäischer Ebene war es das Gleiche. Und das hatte dann, das muss man deutlich sagen, den Nachteil, dass ich nicht in dem Referendum für oder eher gegen Brexit wählen durfte. Und ich hatte viele Landsmänninnen und Männer, die dann ganz schnell noch versucht haben, die Staatsbürgerschaft, die britische, zu bekommen, was in der Regel nicht geklappt hat, weil das eben doch ein längerer Prozess ist. Und insofern, das war für mich sehr schwer, das zu ertragen, weil für mich als Deutsche die Europäische Union auch die friedensstiftende Funktion hat. Und das beunruhigt mich, diese Abspaltung. Also aus persönlicher Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es für mich nicht so viele Probleme erzeugt, weil ich eben so lange da war. Und da gab es natürlich dann gute Arrangements, auch die Universitäten, wo ja viele nicht britische Leute durchaus großzügig angestellt werden. Die Universitäten haben uns dann unterstützt und man konnte dann in einem Settlement Scheme sich für Permanent Residence bewerben, auch wenn man die Staatsbürgerschaft nicht hat. Man musste da Belege bringen, dass man halt gearbeitet hat und Steuern gezahlt hat, und ich habe ziemlich viele Steuern bezahlt, und das war dann also wunderbar. Es hat sehr wohl fürchterliche Probleme erzeugt für junge Menschen. Also ich hatte in meinem Office als Dekanin einen jungen deutschen Postdoc, der hat geweint. Der war gerade so 2,5, 3 Jahre da, hatte also die 5 Jahre noch nicht, hatte sowieso einen prekären Vertrag, und der hat den Druck dann nicht ausgehalten und hat dann auch sich wegbeworben. Und da habe ich also das richtig am eigenen Leib erfahren, dass das für verschiedene Bevölkerungsgruppen ganz verschieden aussehen kann. Mich persönlich hat es nicht dazu veranlasst, aus Großbritannien wegzugehen, aber andere, vor allem jüngere Menschen sehr wohl, oder Leute, die einfach noch nicht so lange da waren. Und das muss man ganz ernst nehmen. Und auch, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um die Beziehungen zu Großbritannien so eng und so gut und so vertrauensvoll wie möglich zu erhalten.
Nun sind die beiden Unis doch vergleichbar. Also Bristol hat 27.500 Studierende, ich habe es nachgeguckt. Tübingen glaubt derzeit 28.400. Der Etat in Tübingen war 21, glaube ich, lag bei 700 Millionen, in Bristol ähnlich. Was unterscheidet Bristol dann von Tübingen?
Also das haben Sie wirklich sehr gut recherchiert. Ich bin schwer beeindruckt. Ganz toll, also Sie haben völlig recht, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Die Größe ist ungefähr gleich, die Komplexität. Deswegen war ich natürlich gut vorbereitet, auch für diese verantwortungsvolle Aufgabe, die ich jetzt habe. Was auch ganz ähnlich ist, ist der Individualismus, also diese unglaubliche, reichhaltige Wissenschaftslandschaft mit vielen Individualisten, die die tollsten Sachen machen, sowohl disziplinär als auch interdisziplinär. Rein äußerlich, der größte Unterschied ist, dass die Stadt viel größer ist, also so 460.000 Einwohner, im Gegensatz zu Tübingen, ein bisschen weniger als 100.000. Die Stadt gilt so als zweites London, ja, ist nicht so weit zu London, und es gilt als attraktiv. Hat eine interessante Geschichte, die ihren Höhepunkt im 18. Jahrhundert hat, wo besonders der Sklavenhandel eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, die Stadt arbeitet jetzt auch an dieser Vergangenheit. Tübingen hat eine andere Geschichte, wo aber durch die
Na, so ein paar Kolonialisten gab es bei uns auch.
Wollte ich gerade sagen, und es kam ja dann auch im Zusammenhang mit der Diskussion um den Namen der Universität wieder hoch. Ja, dass auch in Tübingen, im idyllischen Tübingen, sowohl Eberhard als auch Karl, dass es da Dinge aufzuarbeiten gibt, von wie man Menschen behandelt, ob man sie verkauft oder nicht, oder diskriminiert und ausweist. Und insofern, da habe ich dann gemerkt, da gibt es dann doch mehr Ähnlichkeiten, als ich erwartet habe. Ein grundsätzlicher Unterschied ist sicher, dass die finanzielle Aufstellung der Universität ganz anders ist. Also das ist wesentlich mehr wie ein Betrieb. Die Zahl der Studierenden beeinflusst direkt, wie viel sie einnehmen.
Es gibt Studiengebühren?
Ja, ganz genau.
Und wie hoch sind die?
Also für die einheimischen Studierenden, das sind dann nur noch die englischen, muss man eigentlich sagen, 9.000 Pfund. Im Jahr oder 9.200
Pfund? Im Jahr.
Also das sind so, keine Ahnung, 11.000, 10.000, sowas, je nachdem, wie der Umrechnungskurs ist.
Ja, aber das kann sich ja nicht jeder leisten.
Das ist ein Problem, das auch diskutiert wird. Früher war es so, dass der Staat das im Wesentlichen bezahlt hat. Heute gibt der Staat zu günstigen Konditionen Kredite. Es bedeutet aber trotzdem, dass Sie am Ende Ihres Studiums mindestens 30.000 oder 25.000, 30.000 Pfund Schulden haben. Manchmal brauchen Sie ja auch noch fürs Leben. Und das Leben ist sehr teuer in Bristol, das muss ich sagen.
Noch teurer als in Tübingen.
Und wenn Sie dafür auch noch Geld brauchen, um die Miete zu bezahlen und die Lebenskosten, dann kommen Sie da oft auf 50.000, 60.000 Pfund Schulden. Und ich habe auch, wenn ich meine Steuererklärung ausgefüllt habe, wurde ich auch immer gefragt, do you have debts from your student years? Und ich hatte das Privileg, da hinschreiben zu können, nein. Das sind die Einheimischen, und deswegen sind natürlich diese ganzen Diskussionen um, lohnt sich ein Studium finanziell, das wird da sehr stark gepusht, ja, dass das richtig eine ökonomische Diskussion wird. Die externen Studierenden müssen noch viel mehr zahlen, also das sind dann je nach Fach zwischen 20.000 und 30.000 Pfund allein die Studiengebühren,
das ist ja unglaublich,
pro Jahr. Man muss aber sagen, im Vergleich zu den Elite-Universitäten in Amerika ist es dann doch wieder gerade für amerikanische Studierende oft attraktiv. Aber Sie haben völlig recht, viele Eltern, gerade in Amerika, fangen auch an, für ihre Kinder ab der Geburt da einen Fonds anzulegen, damit sie für diese Zeit in 20 Jahren das Geld haben, also 100.000 oder was.
Wobei in Amerika gibt es, also gerade in Harvard oder Yale, gibt es sehr viele Stipendien. Correct. Auch, habe ich nachrecherchiert. Ich glaube, bei 40% oder so ist der Anteil.
Das ist richtig.
Ja auch nicht schlecht.
Das ist gut, ja.
Und ich denke, das ist in Bristol wahrscheinlich ähnlich oder ist der Anteil da ein bisschen geringer?
Also der Anteil ist geringer, leider. Also sowohl für die ausländischen Studierenden, da muss man auch ganz ehrlich sein, dass die britischen Universitäten diese ausländischen Studierenden auch benutzen, um ihre Kosten zu decken oder die Forschung zu finanzieren. Das muss man knallhart sagen. Und da gibt es nicht so viele Stipendien, wie man gerne hätte. Man hat welche, zum Teil auch durch Stiftungen. Manchmal gibt es Sponsoren. Und die Universität, wenn sie Gewinne hat, versucht die auch natürlich an die Studierenden zurückzugeben, aber nicht in dieser Größenordnung.
Sind denn Forschung und Lehre, sind die da getrennt?
Also das Ideal, dass Forschung und Lehre sich gegenseitig bedingen, ist an einer Universität dieses Zuschnitts auch eigentlich aufrecht gehalten. Und das kann sich manchmal, wenn jemand, das ist so wie hier, wenn jemand ein großes Projekt hat, das von der Europäischen Union finanziert wird, kann man da manchmal die Lehre reduzieren. Aber in der Regel, die überwiegende Anzahl der Kolleginnen und Kollegen macht Forschung und Lehre. Es gibt eine kleinere Gruppe, die dann nur Lehre macht. Das gibt es ja bei uns auch, gerade in der Sprachausbildung. Und es gibt dann im Wesentlichen über Drittmittel finanzierte KollegInnen, die zu 90% Forschung machen. Man möchte natürlich auch, dass die auch lehren, weil das gut ist für die insgesamte Laufbahn.
Als Sie Anfang der 80er Jahre in Tübingen studierten, sangen Sie im Kammerchor Camerata Vocalis, wenn ich das richtig weiß. Wie kam es denn dazu?
Ja, also das war eigentlich so, dass ich noch Schülerin war. Und ich habe es sehr gern gesungen. Und wo ich gewohnt habe damals, also Leinfelden-Echterdingen, da gab es solche Chöre nicht. Also Tübingen war natürlich das Zentrum der Zivilisation. und ich hatte da auch meine Großeltern. Und dann habe ich eben von diesen Chören gehört. Also erst war ich im Kantatenchor bei Herrn Achenbach und dann bei Herrn Schumski, der gerade eben diesen Sommer verstorben ist. Und das Wichtige daran war, dass ich da nach Tübingen reisen musste und vorsingen musste. Also das war nicht so, da kann jeder rein.
Stimmlage?
Alt, ich bin eine Altistin und das war für mich eben charakterprägend, weil ich eben, das war ich nicht gewohnt und da in dieser großen Unistadt und dann geht man da hin und dann hat mich Herr Schumski auch gefragt, Sie sind Studentin und dann habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich bin Schülerin, weil ich dachte, da nimmt er mich vielleicht nicht oder so. Da habe ich da also irgendwas genuschelt, aber er hat mich dann genommen und deswegen jedes Mal, wenn ich in den Festsaal komme, erinnere ich mich daran, wie ich da vorgesungen habe.
Es gab dann auch eine Schallplattenaufnahme, die beim SWR, glaube ich, oder damals Südwestfunk aufgenommen wurde. Und dann gab es noch eine zweite Schallplatte mit Beethoven-Stücken mit dem legendären Robert Alexander Bohnke am Flügel. Haben Sie den mal kennengelernt? Der gilt ja, der war ja irgendwie so ein bisschen Lebemann. Ich glaube, das war der einzige und erste Rolls-Royce-Fahrer in Tübingen.
Also das ist toll, dass Sie mir das jetzt erzählen. Also ich erinnere mich an das fantastische Klavierspiel, aber persönlich kennengelernt habe ich ihn damals nicht. Also wenn ich das gewusst hätte, natürlich. aber das war schon alles. Also Schumski war schon sehr streng. Also da kam man rein und dann ging es los. Ja, das war kein Social Event insofern.
Und jetzt etwas Musik. Klaus Lage mit Faust auf Faust von 1985.
Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Misch dich in alles wenig ein. Bist wieder mal selbst schuld daran. Damals hinterm Kohlenschacht, der heut wie ein offenes Grab still liegt. Für wen hast du in dieser Nacht, als hält die Fresse voll gekriegt? Triffst heut noch oft von damals die, längst reif und rund und elegant. Doch du kriegst jetzt noch weiche Knie bei einer zarten Hand. Ha, hart trainiert seit diesen Tagen. Bist du heute auf alle Fälle? Doch pass auf, auch beim Zerbergen. Auch ihr ist keine Spur zu heiß. Hinter Kohlenpottkulissen wäscht Kohle manche Weste weiß. Und die Kohle fällt nach oben. An solchen Herren hat sich allein schon mancher einen Bruch gehoben. Doch ihr beide wart schon. Warst du in bösen Lagen, auf einer Spur, eine Spur zu nah. Ihr frecher Mann mit Widerhaken, traf dich ins Herz in der Gefahr. Faust auf Faust, hart ganz hart. Alles das kannst du verdauen, doch gib zu. Hat ihre Hand dich umgehauen und das ist Zeit für Schimmel, dein ganz privater Himmel. Faust auf Faust, ganz
Faust auf Faust mit Klaus Lage. 1985 der Titelsong des Tatorts Zahn um Zahn mit Götz George alias Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski, exklusiv hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir spielen heute übrigens Musik, ausgesucht von unserem Studiogast Carla Pohlmann, Rektorin der Tübinger Uni. Frau Pohlmann, vorhin haben wir über Ihren letzten Arbeitsplatz im englischen Bristol berichtet. Nun sind Sie hier in Tübingen, wo Sie ja auch mal studiert haben. Nach Ihrer Promotion arbeiteten Sie eine gewisse Zeit an der Uni Konstanz in Forschung und Lehre auf einer C1-Stelle und das war befristet. Wie ging es Ihnen denn, als man Ihnen sagte damals, die Stelle würde nicht verlängert?
Ja, also das war ein Albtraum. Deswegen sympathisiere ich auch sehr mit allen jungen Menschen, aber auch durchaus manchmal schon älteren KollegInnen, die auf diesen sogenannten prekären Verträgen sitzen. Und es hat mich, weil ich immer etwas vorauseilend denke, derartig belastet, dass ich dann auch schon, bevor die Stelle überhaupt zu Ende lief, geguckt habe, wo sind die Alternativen. Und ich hatte dann das Glück, ein Alexander von Humboldt-Stipendium zu haben, mit dem ich nach London ging, ans University College London, um da meine Habilitation zu schreiben. Und ich habe die Habilitation auch dann in Konstanz eingereicht und auch bin habilitiert, also ganz altmodisch, habe eine Venia Legendi. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, mich zu bewerben. Und zwar dadurch, dass ich dann auch in London war, auf englische oder britische Stellen und gleichzeitig auf deutsche Stellen. Und ich kann also, um es abzukürzen, sagen, ich habe es sozusagen erreicht, innerhalb von 6 Monaten dann eine Lectureship zu kriegen in St. Andrews, während es 4,5 Jahre gedauert hat, bis ich den ersten Ruf auf einen deutschen Lehrstuhl erhalten habe. Und das drückt ja schon in sich auch einen gewissen Unterschied zwischen den Systemen aus.
Es gibt ja dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, was für ein furchtbares Wort. Und da gab es im Sommer auch einen Abschlussbericht. Und da kam raus, dass in den vergangenen 20 Jahren sich das befristet beschäftigte Wissenschaftspersonal verdoppelt hat. Mittlerweile sind es rund 175.000. Und jetzt gibt es ja auch diesen Hashtag Ich bin Hanna. Da kam auch vor ein paar Monaten dieses etwas verharmlosende Video vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da gab es eine Rieseninitiative dagegen. Das Ziel ist eben mehr feste Stellen im sogenannten akademischen Mittelbau. Was müsste man denn Ihrer Meinung nach tun, um den jungen WissenschaftlerInnen eine größere Perspektive an den Unis zu eröffnen? Also nicht nur hier in Tübingen, sondern das ist ja allgemein ein Problem.
Ganz genau. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich auch emotional sozusagen sympathisiere ich da. Also das Erste, was man sagen muss, das haben Sie ja erwähnt, diese Anzahl von diesen befristeten Stellen ist derartig angewachsen, zu einem guten Teil aufgrund der Exzellenzinitiative, die das eigentlich systematisch fördert, weil sie die Förderung ja nur für 7 Jahre und dann nochmal 7 Jahre. Und die Gesetze federn das ja auch ab, dass man dann die Leute durchaus auf diesen befristeten Stellen auch so einstellen darf. Das heißt, das bedeutet sowohl für die Universitäten als auch für die akademischen KollegInnen ein Maximum an Unsicherheit. Also mir ist es sehr wichtig, ich möchte eigentlich den Leuten Mut machen, weil wir haben eigentlich einen Fachkräftemangel. Also die Demografie, zumindest wenn wir in die Zukunft schauen, spricht für die jungen Menschen. Das ist zwar ein bisschen nicht pragmatisch argumentiert, aber das ist einfach eine Tatsache. Ja. Aber natürlich die etwas ältere Generation, für die ist das immer noch ein Live-Problem. Und ich denke, man muss das vor allem so angehen, und da setze ich mich auch sehr ein und möchte mich da auch in Zusammenarbeit mit dem Mittelbau dafür einsetzen, dass man auch dafür sorgt, dass es Perspektiven außerhalb der akademischen Welt gibt für junge Menschen. Also ich bin schon öfter von Vertretern aus der Wirtschaft angesprochen worden, die sagen, Wissenschaft soll zur Wirtschaft werden. Also diese Leute sind eigentlich begehrt. Das muss man einfach mal sagen. Und zwar alle.
Da müsste man aber praxisorientiert arbeiten.
Ganz genau. Das ist exakt der Punkt, dass ich sagen würde, also in Großbritannien zum Beispiel gibt es ein Konkordat, das forschungsstarke Universitäten unterschreiben zur Stützung des Nachwuchses. Das heißt, dass es Teil auch einer befristeten Stelle ist, dass die Leute mindestens 10 Tage im Jahr, aber idealerweise mehr, die Möglichkeiten haben, diese Brücken zu bilden hin in die sogenannte Praxis. Und da muss es hingehen, dass man nicht irgendwie wie ständig an der Universität eingesperrt ist sozusagen und plötzlich steht man draußen in der Kälte, sondern dass sich da Partnerschaften und Beziehungen bilden, bereits während der Arbeit an der Uni.
Aber wäre es denn nicht sinnvoll, diese befristeten DoktorandInnenstellen, die es ja gibt, viele, dass man die eben von der Lehre abkoppelt und in Vollzeitstellen umwandeln, damit die auch in der betreffenden Zeit, nämlich meistens 3 Jahre, die Sache in den Griff kriegen und dann eben die Lehre eben an bestimmte Lecturer, so wie das ja in angelsächsischen Ländern auch ist, die dann fest beschäftigt sind, also im akademischen Mittelbau, dann insofern auch verlagert. Also sprich, das hätte Vorteil, dass die Doktoranden und Doktorandinnen viel schneller fertig werden würden.
Also da sprechen Sie jetzt ein ganz komplexes Feld an mit mehreren Perspektiven. Und es kommt auch sehr auf die unterschiedlichen Disziplinen an. Also zum Beispiel in Naturwissenschaften ist es einfach oft, dass die Forschung ist einfach Teil dessen, was da gemacht wird. Und Lehre bedeutet da mehr, dass man dann auf andere Leute aufpasst, die eigentlich der Forschung zuarbeiten. Während Sie recht haben, in Geisteswissenschaften besteht da eher fast eine Konfliktsituation. Und es ist sicherlich wichtig, es gibt da auch gesetzliche Grenzen, wie viel Lehre gerade das Qualifikationspersonal überhaupt machen darf. Also das ist, sagen wir mal, eine quantitative Workload-Situation. Das kann man in den Griff kriegen mit ein bisschen guten Willen. Da muss man natürlich auch aufpassen, die akademische Abhängigkeit von einer Vorgesetzten oder einem vorgesetzten Professor ist natürlich was anderes wie die Regeln. Das ist dann nochmal ein anderes Problem. Aber das Zweite, was Sie ansprechen, betrifft eben genau die Struktur in Deutschland, also wenn wir von Unterschieden sprechen zu Großbritannien. Und hier ist das Lehrstuhlprinzip immer noch das systemgebende Prinzip. Das heißt, Sie denken...
Ist das nicht ein bisschen antik?
Ja, ich habe das deutsche System nicht erfunden. Es ist eben kein Departmental System, wo sie einfach eine Gruppe haben. Das hat mir auch immer sehr gefallen in Großbritannien, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich deswegen auch daran gewöhnt, wo auch durchaus mal ein Lecturer, der kann dann zum Senior Lecturer, zum Reader und zum Professor werden. Und dann ist es wesentlich flüssiger, während hier hat man eben den Lehrstuhl und dann wird es vielleicht mal eine W1-Stelle und Tenure-Track. Das ist in Deutschland aber sehr kompliziert. Da werde ich auch noch viele Gespräche führen müssen, auch mit dem Ministerium, weil das juristisch noch nicht flexibel genug ist im Vergleich zu Großbritannien.
Und auch nicht durchlässig.
Ganz genau.
Sie haben im Vorgespräch, was wir neulich mal hatten, mal gesagt, dass man theoretisch in England als Sekretärin anfangen kann und ganz, ganz weit oben irgendwann mal enden kann, wenn man die nötigen Qualifikationen erreicht. Das ist bei uns eigentlich nicht möglich.
Also sicherlich ist das britische System, das sehen Sie auch schon an Abschlüssen. Also klassische Philologin, so wie ich, da wird man in Deutschland halt Lehrerin und dann züchtet man neue klassische Philologen heran, die dann wieder Lehrerin werden. Das wäre in Großbritannien ganz anders. Da gehen Sie dann in die Wirtschaft oder ins Jurisprudenz oder so. Das ist sicher richtig. Also dass man von der Sekretärin direkt in die akademische Laufbahn geht, wäre vielleicht ungewöhnlich, aber man kann sicherlich aufsteigen in der Verwaltung. Man muss da ehrlich aber sagen, das deutsche System befürwortet das eigentlich in der Administration mehr. Weil man da dann oft doch Leute vom gehobenen Dienst dann in den mittleren und dann den, also das da und das wird unterstützt. Während das eher bei den Akademikern nicht geht. Es ist immer noch die Ausnahme, dass sie als W1er anfangen und sich dann da hocharbeiten. Und man versucht es natürlich mehr zu einzurichten. Aber da muss noch einiges auch juristisch gemacht werden, um das also leichter zu machen. Und das wäre auch was, was die Fächer natürlich verjüngt, weil dann einfach frische Ideen, auch ein bisschen Querdenkende, im besten Sinn des Wortes, das Fach auch dann zeitgemäß aufstellen. Also das ist eigentlich wichtig.
Carla Bollmann, Rektorin der Tübinger Uni und heute zu Gast bei Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Und jetzt Blow the Wind Southerly von Kathleen Ferrier.
South o'er the bonny blue sea. Blow the wind southerly, southerly, southerly. Blow, bonny breeze, my lover to me. They told me last night there were ships in the offing, and I hurried down to the deep rolling sea. But my eye could not see it, wherever might be it, the bark that is bearing my lover to me. Southerly, 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 blow, bonny breeze o'er the bonny blue sea. Blow the wind southerly, 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 blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer by far 'tis when bringing the bark of my true love safety to me.
Ombra Mai Fu aus der Oper Xerxes von Georg Friedrich Händel. Hier interpretiert von Countertenor Andreas Scholl. Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Bei mir zu Gast im Studio ist Professorin Dr. Carla Pollmann, die Rektorin der Tübinger Uni. Frau Pollmann, vorhin sprachen wir über den akademischen Mittelbau, Stichwort Studierende. Die Zahl der Studierenden ist verglichen mit dem Wintersemester 21/22 um über 200 auf 28.400 gestiegen. Die Zahl der Erstis allerdings um knapp 200 gesunken. Woran könnte das liegen?
Das wird aller Voraussicht nach daran liegen, dass manche Studierende etwas länger studieren oder sich nochmal eingeschrieben haben als Konsequenz der Corona-Periode.
Man kann mittlerweile an der Tübinger Uni auch Hebammenwissenschaft oder Pflege im Bachelor studieren. Müsste man denn nicht mehr, wir sprachen vorher ansatzweise auch schon drüber, mehr praxisorientierte Studiengänge zum Beispiel auch fürs Handwerk anbieten? Also in etwa, wie das Hamburger Modell vorsieht, 3 Jahre Lehre, 1 Jahr BA-Studium. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
Sowas könnte ich mir gut vorstellen, und zwar gerade in so ausgesuchten Studiengängen. Also Hebammenwissenschaft wäre jetzt natürlich ein besonders gutes Beispiel. Wir planen auch einen Studiengang in Psychotherapie, und da werden wir eine signifikante Anzahl von Leuten einstellen, die sowieso sehr stark die Studierenden auf die Praxis hinführen werden, weil natürlich in der Psychotherapie die Theorie grau ist und die Praxis das ist, was dann wirklich den Sinn des Studiums ausmacht.
Was sagen Sie dann den vielen Hochschulen, die dann sagen, ja, das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Menschen, die Studierenden für die Praxis auszubilden?
Also natürlich hoffen wir doch, dass alle jungen Menschen, die wir ausbilden, irgendwann mal in irgendeiner Form sich betätigen, die auch Praxisbezug hat. Wir wollen ja nicht, dass alle Studierenden dann an der Universität sich abschotten. Also Wirtschaft oder Gesellschaft soll ja immer etwas sein, auf das sich die Universitäten oder die Hochschulen insgesamt konzentrieren. Die Bewegung geht ja durchaus auch gegenläufig. Sie wissen vielleicht, dass jetzt ja auch die Hochschulen das Promotionsrecht haben. Und da gibt es natürlich dann auch KollegInnen von mir, die sagen, dass das doch eigentlich das vornehme Vorrecht der Universitäten. Also da gibt es einfach eine gewisse Annäherung und eine gewisse Fluidität, und ich denke, dass es da auch viele Vorteile gibt.
Mittlerweile gibt es im BA und im MA unzählige Fächerkombinationen, auch für Medienwissenschaft hier. Überall in jeder Uni heißt es irgendwie ein bisschen anders. Müsste man diesen Wildwuchs nicht ein bisschen eindämmen?
Ja, Sie reden hier wie mein Effizienzmanager. Also da gibt es immer wieder, das sind so Bewegungen von rechts nach links und links nach rechts. Also auch in Großbritannien war also das Wort Optionality, also dass das Individuum, also der Studierende, die Studierende sich das aussuchen darf. Und wenn jemand halt Biologie und Hebammenwissenschaft und Medien machen möchte, warum nicht? Und dann merkt man natürlich in der Praxis erstens mal, dass das sehr aufwendig zu verwalten ist, auf allen Ebenen. Und zweitens, dass sich dann aber auch sehr stark Präferenzen rausbilden. Also bestimmte Kombinationen sind einfach beliebter bei den Studierenden. Und Sie haben völlig recht, wir müssen ja auch akkreditiert werden, was ein sehr aufwendiger, komplexer Prozess ist, und dass es sich da anbietet, weniger auf dem besten Niveau anzubieten als mehr. Und dann ist es nicht so befriedigend für alle Beteiligten. Doch, da haben Sie völlig recht.
Wir müssen auch noch, ein prekäres Thema ansprechen, das Wohnen für Studierende in Tübingen. Was sagen Sie denen, die zwar hier studieren wollen, aber dann sagen, sie können sich hier keine Wohnung oder WG leisten? Also es gibt auch zu wenig Wohnheimplätze. Ich habe nachgeschaut, das Studierendewerk Tübingen-Hohenheim hat insgesamt knapp 6.000 an 8 Standorten, aber das reicht natürlich nicht.
Also da sprechen Sie ein wirklich heißes Thema an. Ich möchte es auch nicht unbedingt historisch dadurch relativieren, dass ich sagen kann, als ich nach Tübingen kam in den frühen 80ern, war es nicht viel besser. Es war vielleicht ein bisschen besser, aber nicht viel. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, etwas zu finden. Ich hatte letzte Woche
eigentlich... Wenn ich fragen darf, wo haben Sie gewohnt?
In der Gartenstraße.
In der WG oder?
Nee, das war bei zwei älteren Damen, die, glaube ich, nicht mehr am Leben sind.
Ja, der Klassiker eigentlich, oder?
Der Klassiker. Das war auch was ich praktisch unter der Hand gekriegt habe. Ja? Also das lief über Bekannte, die Bekannte hatten, die Bekannte hatten.
Und Küche, Bad mit Benutzung?
So ähnlich, genau. Aber für mich war das also reiner Luxus, weil ich zu Hause kein so großes eigenes Zimmer hatte. Also für mich war das ein Aufstieg, während für viele meiner Kommilitonen war es ein Abstieg.
Durften Sie Besuch empfangen?
Herrenbesuch oder auch Damenbesuch, wir wollen da ganz...
Ich habe es bewusst neutral gehalten.
Da wollen wir ganz offen sein. Also ich bin mir, also es war schon ein bisschen separat. Ich hatte auch einen separaten Eingang. Also ich habe, das kann ich jetzt vielleicht schon sagen, auch viel studiert, aber ich hatte da keine Einschränkungen. Also da waren die sehr groß. Mhm.
Naja, aber es gab damals, als ich studiert habe in den 80er Jahren, schon auch bei meinen Kommilitonen Leute, die oder Studierende, die da in solchen Konstellationen gewohnt haben, die keinen Besuch empfangen durften. Ja. Oder bis 10 Uhr abends nicht mehr.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran an diese Regel. Da habe ich mich immer ein bisschen lustig gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann kann man ja auch die Sachen, die man nach 10 Uhr machen könnte, auch vor 10 Uhr machen. Also ich habe diese Regel immer etwas eigenartig gefunden. Also das hatte ich nicht.
Da war ich nett zu mir. Was müssten wir denn jetzt konkret tun? Wir müssten ja bauen eigentlich.
Also das ist natürlich was, also da hatte ich letzte Woche sowohl ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Boris Palmer als auch dem Vorsitzenden des Studierendenwerkes und das ist ein heißes Eisen, also sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist auch kontrovers, sehr kontrovers. Die Tübinger, also wir sind natürlich der Meinung, das Studierendenwerk hätte sich mehr konzentrieren müssen auf Tübingen, weil wir auch in diesem Konsortium, das Sie erwähnt haben, Tübingen-Hohenheim, den höchsten Anteil an Studierenden haben. Wir haben eine relativ kleine Stadt, da gibt es also nicht so viele Möglichkeiten auszuweichen und das hat sich verschärft durch eine Unterinvestition. Und wir bemühen uns, wir versuchen auch dann externe Stifter oder Sponsorinnen zu finden, um auch bestehende Gebäude umzubauen, effizienter zu machen. Und es scheitert dann oft an eben der Inaktivität von anderen, die uns da eigentlich grünes Licht geben sollten. Und insofern, also das wird mittelfristig weiterhin ein heißes Eisen bleiben. Aber auch der OB hat es auf dem Schirm und wir haben uns schon eigentlich sehr gut unterhalten und verständigt und sehen uns auch in einer ganz wichtigen Partnerschaft, um diese wichtigste oder sehr wichtige Gruppe an Tübinger EinwohnerInnen da angemessen zu unterstützen.
Aber eine Zielsetzung gibt es jetzt nicht. Also, dass man, sagen wir mal, 2023 100 neue Plätze schafft, 2024 200 oder irgendwie sowas?
Also, solche Zielsetzungen gibt es momentan nicht ganz konkret. Wir wollen darauf hinarbeiten, aber bis jetzt ist es relativ schwierig, das zu machen, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Mit der Renovierung der Mensa Wilhelmstraße, die Sie ja kennen, haben die Studierenden ihren geliebten Bierkeller verloren. Und jetzt bestehen auch noch Pläne, das Clubhaus abzureißen, dort einen Saalbau hinzustellen. Das Clubhaus wurde ja vom amerikanischen Kongress den Studierenden in den 50er Jahren geschenkt, wurde dann, als die verfasste Studentenschaft in den 70ern abgeschafft wurde, fiel es dann ans Land, also wurde quasi enteignet. Wie sind denn Ihre Pläne oder was sagen Sie zu diesen Plänen?
Ja, also ich meine, das muss man ja, in der Zeitung muss ja auch mal was stehen, was die Leute ein bisschen aufregt. Also die gute Nachricht ist, das Clubhaus steht unter Denkmalschutz. Und zwar genau, wie Sie erwähnt haben.
Das sagt ja nichts.
Dann können Sie es nicht abreißen.
Stichwort Stuttgart, Stuttgarter Hauptbahnhof stand auch unter Denkmalschutz. Okay. Den gibt es quasi fast nicht mehr.
Da bringen Sie, das dürfen Sie, ja gut, da bringen Sie uns auf Ideen. Also Sie meinen, dass man dann nur noch die Fassade lässt, genau, und hinten dann irgendwie die Stadtbahn, genau, durchfahren, ja, lässt. Nein. Also ich meine, das Einzige, was man natürlich dann überlegen könnte, ob man das, es ist ja relativ klein, das Clubhaus, ja, ob man da was anderes, effizienteres, sprich Mangel, aber da gibt es keine konkreten Pläne, muss ich ganz ehrlich sagen. Es steht unter Denkmalschutz, die Universität hält sich eigentlich an solche Sachen. Wir hatten Pläne, da auch einen Campusplatz hinzubauen oder so, aber das machen wollen wir jetzt anders machen. Und ich hatte eben diesen sehr schönen Spaziergang mit Oberbürgermeister Palmer. Letzte Woche hat er mich eingeladen, hat mir Schokolade spendiert, also ganz toll. Und da sind wir dann auch auf dieses Problem Bierkeller gekommen. Und da haben wir aber dann Pläne, eben vielleicht unterhalb eines der großen Gebäude um die alte Physik rum, wo dann auch keine Anwohner sind. Sind, und da gibt es einen großen Keller. Und das muss ich überlegen, ob man den dann da einrichtet.
Reaktiviert im nächsten Jahr. Dann quasi.
Ganz genau, ja, weil das wichtig ist, dass die Studierenden gerade post-Corona ihr soziales Leben wieder aufnehmen können.
Carla Pullmann, die Rektorin der Uni Tübingen. Und jetzt hören wir einen weiteren Song aus ihrer Playlist, die unvergessene Alexandra mit Mein Freund der Baum im Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6.
Ich wollte dich längst schon wieder sehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen heute früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen. Du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort, wo man ihn hat abgeschlagen. Bald werden graue Mauern ragen, dort, wo er liegt im Sonnenschein. Vielleicht wird es ein Wunder geben, ich werde heimlich darauf warten. Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten und er erwacht zu neuem Leben. Doch ist er dann noch schwach und klein, und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot.
It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me.
I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Die Beatles mit Yesterday. Ihr hört immer noch Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist Carla Pollmann, die Rektorin der Tübinger Uni. Frau Pollmann, fast 3 Jahre der Pandemie liegen hinter uns. Auch an der Uni läuft sehr viel mittlerweile über Homeoffice. Mal provokant gefragt, wird die Tübinger Uni nun eine Fernuni?
Das ist eine gute Frage. Das wird sie ganz sicher nicht. Die Universität hat natürlich einen ganz wichtigen Platz in der Stadt Tübingen und sie gewinnt natürlich genau dadurch an Wert, dass wir eine Gemeinschaft sind. Denn Wissen ist nicht nur eine Ansammlung von Fakten, sondern eine Ansammlung von Menschen. Und Bildung, Formung des Charakters geschieht in einer Gruppe im menschlichen Austausch. Und wir haben das auch jetzt erlebt. Die Leute waren glücklich, wieder im Hörsaal und diese Erfahrung zu machen, auch die informellen Gespräche sozusagen außerhalb des streng akademischen Geschäftes. Und das werden wir nicht aufgeben.
Aber so ein paar Sachen werden bleiben. Also ich mache meine ganzen Sprechstunden mache ich mittlerweile online. Das werde ich auch so beibehalten.
Also das finde ich, Sie das? Das sehe ich genauso. Und da möchte ich auch sehr gerne mit den Studierenden und aber auch unserer wunderbaren Prorektorin für Lehre dran arbeiten. Post-Corona, was haben wir daraus gelernt?
Das ist die Frau Amos.
Die Frau Amos, die das jetzt noch eine Weile macht, kommissarisch. Und wir werden aber bald eine Ausschreibung machen. Und weil ich das hauptamtlich also machen werde, obwohl sie sich praktisch das auch hauptamtlich macht und sehr, sehr gut macht. Und dass wir da zusammen dran arbeiten, was bietet sich an digital? Und was ja auch sehr beliebt ist bei den Studierenden, dass die Vorlesungen aufgezeichnet werden zum Beispiel, weil sie die dann hinterher nochmal abspielen und auch langsamer oder schneller. Das ist sehr schön für die Examensvorbereitung. Und dass man dann aber andere Sachen wie die Präsenzlehre auch bewusst so ausgestaltet, dass der deutliche Mehrwert der Präsenz zum Ausdruck kommt.
Das heißt, eigentlich müsste man die Vorlesungen auch ein bisschen ändern. Also 1,5 Stunden frontal hat sich jetzt in der Pandemie gezeigt, geht eigentlich nicht.
Also das ist das geht natürlich so Abelard, also aufs Mittelalter zurück, wo das vielleicht einen Sinn hatte. Also da ist auch sind die Fächerdisziplinen auch sehr unterschiedlich. Aber ich könnte mir auch gut etwas aufgelockerte Formate vorstellen, wo auch viel mehr dann so nach 20 Minuten mal ein bisschen Feedback oder eine Abstimmung oder was haben wir jetzt eigentlich gelernt. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.
Ich würde mit Ihnen abschließend noch gerne über die kommende Exzellenzinitiative sprechen, die ja, glaube ich, schon so ein bisschen im Gange ist. Welche Aspekte sind bei der nächsten Bewerbung für Sie besonders wichtig?
Also Sie haben völlig recht, die Vorbereitungen laufen bereits in vollem Gange und ich bin also wirklich völlig begeistert von den vielfältigen Dingen, die da aufkommen. Also die Exzellenzinitiative hat sicherlich auch sehr angenehme Kollateraleffekte, dass es Leute zusammenbringt, die Leute reflektieren über ihr Potenzial. Es sind mehrere Dinge wichtig. Also wir haben ja 3 ganz hervorragende Exzellenzcluster, die existieren, also in der Infektionsforschung, Krebsforschung und Machine Learning. Und die werden sicher alle drei auch wieder antreten. Und die haben ja auch schon gezeigt, was sie alles machen. Und das ist einfach fantastisch. Und die werden aber erst im nächsten Jahr dann sehr sorgfältig darlegen müssen, was sie versprochen haben, was sie gehalten haben, wie soll es weitergehen. Also die werden wir sicher ins Rennen schicken. Und dann arbeiten wir aber auch auf Hochtouren daran, weitere neue Cluster-Vorschläge ins Rennen zu schicken, wo wir besonders zwei Dinge machen wollen. Wir wollen zum einen den Aspekt der Volluniversität besser ausnutzen, weil bis jetzt haben wir in den Medizin- und medizinischen und naturwissenschaftlichen Fächern Exzellenzcluster, ob wir das ausweiten können auf die Geistes- und Sozialwissenschaften.
Haben Sie da ein Beispiel, was eventuell möglich wäre?
Ja, also man weiß ja nie, wie viel man da sagen darf, aber es relativ in ihrer Nähe vielleicht.
Okay. Ja, also der Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa wird vielleicht einen Teil dazu beitragen
also
können?
Da können Sie Ihre Fantasie spielen. Sie sind natürlich Teil des Public Outreaches, okay, und der Dissemination, und das wäre doch was ganz Tolles. Kommunikation, okay, ist ja wahnsinnig wichtig. Also das ist die eine ganz wichtige Sache.
Ja, Stichwort Kommunikation. Ja. Wissenschaftskommunikation wurde ja gerade neu gegründet.
Da haben wir ein Zentrum. Ja, mhm, ganz genau. Und das ist also ein ganz toller Schwerpunkt. Und da möchten wir auch drauf aufbauen.
Wird von Olaf Kramer geleitet, von der Rhetorik.
Ganz genau, ganz genau. Und Susanne Marschall ist da auch beteiligt. Und da gibt es auch spannende Zusammenarbeit, auch mit anderen Partnern. Und das bringt mich auf das zweite Wichtige. Dieses Mal wird in der Exzellenzinitiative auch großer Wert auf baden-württembergische Hochschulkooperationen gelegt. Und da planen wir mehrere Cluster, die mit benachbarten Universitäten zusammenarbeiten. Und das können Sie sich denken, da kann man dann die Komplementarität der Expertisen gut ausnutzen. Und das ist was, was ich mir ganz besonders spannend vorstelle.
Wird denn Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz bzw. nachhaltiges Studieren, nachhaltige Lehre auch eine Rolle spielen?
Das wird unbedingt eine Rolle spielen, ob das in der Exzellenz explizit thematisiert wird, ist die Frage. Es ist natürlich immer Teil der Forschung.
Möglicherweise wollen die das sogar.
Dass man das mit einbringt. Also wir haben ein paar Forschungsrichtungen, die sich sowieso mit der Frage Umwelt-Mensch-Interaktion und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die Studierenden merken natürlich schon, dass wir nachhaltig operieren, weil sie frieren, nicht wahr? Also das ist klar, das hat natürlich nicht nur theoretische, sondern auch praktische Implikationen. Und da haben Sie völlig recht, das wird sicher uns über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, beschäftigen, weil das so tiefgreifenden Einfluss haben wird auf das, wie wir unser Leben gestalten.
Und welche Rolle hat da das Studierendenwerk? Weil die sind ja hier auch sehr fest verankert. Die betreiben die Cafeteria, die Mensen, die ganzen Automaten. Gibt es da auch Pläne oder vielleicht Ziele, was man da erreichen könnte?
Also ich, da ist mir nichts Explizites bekannt. Man versucht natürlich immer die allgemeinen Vorgaben vom Land umzusetzen, also Temperatur. Ich habe gesehen seit meiner Jugend, also dass mehr Wert auf nachhaltiges Essen auch gelegt wird. Wo kaufen wir ein? Ja, dass wir mehr lokale Produkte, Stichwort Abfall, Stichwort Recycling und auch, dass das Geschirr zum Beispiel recycelt wird oder wiederverwendet wird. Und da ist, glaube ich, schon sehr viel getan worden. Aber das ist sicher was wir weiterhin verfolgen werden. Sie wissen vielleicht auch, wir haben gerade eine Ausschreibung gemacht für Ideen für Nachhaltigkeit und Energiesparen.
Können sich alle beteiligen, oder?
Ganz genau. Und da läuft die Deadline, glaube ich, heute Nacht aus. Also da kann man noch...
Muss ich gleich ran?
Gleich ran. Und wir haben auch schon sehr viele gute Vorschläge. Und da freue ich mich drauf, weil wir dann da auch Preise vergeben werden und die drei besten Vorschläge dann zeitnah umsetzen möchten.
Jetzt noch mal was. Ich habe gelesen, dass die Uni irgendwann mal CO2-neutral sein sollte oder muss sogar. Haben Sie da eine, können Sie vielleicht so ansatzweise sagen, wann das der Fall sein sollte? Oder haben Sie da schon ein Ziel vielleicht auch vom Wissenschaftsministerium bekommen, wann man in Tübingen soweit sein sollte?
Also das offizielle, die offizielle Ambition des Landes eigentlich und auch der Universität ist 2030. Und es kann über verschiedene Dinge laufen. Also der Strom, den wir benutzen, der ist schon nachhaltig. Wir sind da nicht ganz autark, weil wir bestimmte Dinge von den Stadtwerken beziehen, die aber auch...
Von den berühmten Windkrafträdern.
Also so ungefähr, oder Pellets auch. Also da ist sicherlich einiges, wo wir auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt dran arbeiten möchten. Wo wir auch klare Auflagen haben seit diesem Sommer vom Ministerium, dass wir unseren Flächenverbrauch reduzieren sollen.
Also eher in die Höhe gehen als in die Breite?
Ja, oder auch den bestehenden Flächen, die bestehenden Flächen flexibler benutzen. Also morgens als Lehre, dann mittags Cafeteria und nachmittags dann wieder Seminare. Und wir haben auch einige Neubauten, wie Sie wissen, natürlich im Cyber Valley, wo wir auch ganz drastische in den Plänen Reduktionen der Quadratmeterzahlen vorgenommen haben.
Mit Wohnungen? Sind die auch vorgesehen? Oder?
Das ist genau die Gretchenfrage.
Werkswohnungen?
Das wäre der Traum. So war das früher mal, ja. Oder im Parkhaus. Also Wohnungen sind da momentan nicht vorgesehen. Nein. Mhm. Aber Sie sprechen ein Problem an, das wir unbedingt noch mehr bedenken müssen.
Professorin Dr. Carla Pohlmann, Rektorin der Tübinger Uni. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. Frau Pohlmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Ganz herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen mich unterhalten zu können.
Gerne. An den Reglern saß heute Kolja Czosch und in der Regie Maren Schrabak. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.